Also, wir sind beim Thema der Eucharistie, mitten in dem Thema Sakramente. Und ich habe euch ja gewarnt, das Thema Eucharistie wird uns vielleicht noch ein bisschen länger beschäftigen. Heute habe ich den Aspekt gewählt, das Thema des Bundes. Das wird euch vielleicht nicht automatisch so naheliegend vorkommen. Warum spricht man, wenn man über Eucharistie spricht, über den Bund? Überhaupt über Bund, was meint eigentlich Bund? Ich habe jetzt mal die steile These vertreten, das Wort Bund ist eine Art Zusammenfassung von alledem, worum es Gott geht im Blick auf die Menschen, worum es in der Heiligen Schrift überhaupt geht. Das Wort Bund, Gott will einen Bund mit den Menschen, ist der Kern oder einer der Kernaspekte dessen, worum es überhaupt in der Bibel geht. Woran kann man das erkennen? Na, wir sagen alter Bund und neuer Bund. Und wie heißt dieses Buch? Altes Testament, Neues Testament. Testament ist ein wenig missverständlich, weil wir denken, Testament reduziert sich im Deutschen auf sowas wie Hinterlassenschaft. Ja, jemand macht ein Testament, jemand stirbt und dann hinterlässt er irgendwie einen Vertrag, wo drin steht, was der Sohn oder die Verwandten bekommen sollen. Das ist nicht völlig verkehrt, aber es umfasst nicht das, was im Hebräischen zum Beispiel das Wort Berit heißt oder was im Griechischen das Wort Diatheke heißt. Das Wort Testament übersetzt diese beiden Begriffe mehr oder weniger gut. Aber ihr wisst, dass wir den alten Bund haben, den Gott mit seinem Volk, dem Volk Israel, geschlossen hat. Und ihr wisst, dass irgendwie aus dem, was Israel erlebt hat, was wir mit Jesus erlebt haben, dass daraus ein neuer Bund gefolgt ist. Und der neue Bund ist etwas vom Herzstück dessen, was wir Eucharistie nennen. Also die Idee des Bundes. Zunächst mal, was heißt Bund? Zunächst mal erleben wir im ganzen Neuen Testament, Gott bindet sich an einen Menschen oder an ein ganzes Volk. Und zwar zunächst einmal von sich her. Gott geht gewissermaßen eine Art Selbstverpflichtung ein und sagt, ich mache das für euch und erwartet natürlich eine Antwort. Die Schwierigkeit bei Israel ist immer, Bund, das Wort Bund, Kammer, als Vertrag verstehen. Ja, wir zwei Menschen schließen einen Vertrag, wir gründen einen Staatenbund oder irgend sowas und dann werden Verträge aufgesetzt und da steht drin, was man alles machen muss. Und das gibt es tatsächlich auch in der Heiligen Schrift. Ja. Da gibt es das Gesetzesbuch beispielsweise, in dem drin steht, was Israel alles machen muss, um den Bund zu halten. Und Gott sagt, was er alles tut, als seinen Beitrag für den Bund. Aber ihr alle wisst, Verträge sind das eine und das eigene Herz dabei ist das andere. Also in dem Wort Bund steckt mehr drin als nur Vertrag. Denkt an das Wort Ehebund, da steckt viel mehr drin als nur das Wort Ehevertrag. Obwohl Vertrag dem nicht automatisch widerspricht. Ja? Und das ist ein Ringen Gottes überhaupt mit den Menschen. Wie wird bloßer Vertrag, bloße Abmachung, bloßes Gesetz zu einer Beziehung von Herz zu Herz, zu einem Bund der Freundschaft, zu einem Bund der Liebe? Im Grunde geht es im ganzen Alten und Neuen Testament um dieses Thema. Ort des Bundes ist eigentlich das Herz Gottes, das Herz des Menschen, vom bloßen Vertrag zum gegenseitigen Liebesbund. Wir erleben, dass Gott zunächst einmal im Alten Testament der Allmächtige, der Allwissende, der Allheilige ist und der lässt sich herab. Gnädig lässt er sich herab, obwohl er der ist, dem kein Mensch begegnen kann, ohne zu sterben. Der lässt sich zu dem Menschen herab. Und wir merken, dass gewissermaßen Gott diese absteigende Bewegung immer stärker radikalisiert. die radikalste Form des Abstiegs Gottes, um dem Menschen zu helfen, sein Herz zu öffnen, ist das Kreuz. Um welchen Bund geht es eigentlich, wenn wir im Alten Testament schauen, und ihr müsst einmal das Wort Bund in der Suchmaschine eingeben von der Bibel, dann kommt es ungefähr 200 Mal vor, das Wort Bund. Wir haben einen ersten markanten Bund bei Noah. Gott lässt irgendwie die Sintflut kommen, schließt aber mit Noah, dem ist das irgendwie der auserwählte Mensch, der das Menschengeschlecht rettet, weil er irgendwie der Beste, der am wenigsten Korrupte geblieben ist, den rettet Gott. Und Gott schließt mit Noah einen Bund und sagt, nie mehr vernichte ich die Menschheit und nie mehr lasse ich so eine Flut über dich kommen. Und dann setzt er seinen schönen Bogen in den Himmel, der Regenbogen, Zeichen des Bundes Gottes mit Noah und in Noah mit der ganzen Menschheit und der ganzen Schöpfung. Ein erster Bund. Kann fragen, hat er nicht mit Adam auch schon eingeschlossen, aber das ist nicht so klar. Mit Abraham. Vielleicht habt ihr die wilde Szene schon mal gehört, wo Abraham Gott erfährt und Gott will einen Bund mit ihm schließen und es läuft dann in so einer eigenartigen archaischen Vertragsgestalt ab. Der legt da so Fleischstücke von Tieren links und rechts hin für die zwei Seiten des Bundesschlusses, aber dann kommt Gott und fährt mit dem Feuer durch und frisst das Feuer frisst die Tiere alle auf und das ist irgendwie, sagen die Exegeten, ich habe das wirklich einmal nachgeschaut, was bedeutet das eigentlich, diese komische Symbolik? Die Exegeten sagen meistens, da verpflichtet sich Gott ganz einseitig, dass er sich an Abraham bindet und von Abraham zunächst einmal nichts gefordert wird. Nachher natürlich, er soll seinen Sohn opfern, aber das ist ein auf die Probe stellen. Aber jedenfalls in einem archaischen Ritus schließt Gott einen Bund mit Abraham und verspricht ihm, in dir werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Der wichtigste Bund im Alten Testament ist natürlich der mit Mose am Sinai. Mose ist der, der das Volk aus der Gefangenschaft befreit und am Sinai, das haben wir jetzt auch schon da und dort mal besprochen miteinander, für die, die da waren, gibt es diesen eigenartigen Bundesschluss, Gott steigt auf den Sinai herab, offenbart sich da aber in wilder Gestalt mit Gewitter und Blitz und Donner und Mose steigt hinauf und verbringt dort 40 Tage und empfängt das Gesetz, die Gesetzestafeln. Das ist der Bundesschluss, das Zeichen des Bundesschlusses schlechthin sind die Gesetzestafeln. Die 10 Gebote, der Dekalog, da sagt Gott im Grunde, wie er ist und was er vom Volk erwartet, um im Bund zu bleiben. David, die Einzelperson, die stellvertretend auch für das ganze Haus Israel steht. Mit dir habe ich meinen Bund geschlossen. Aus deinem Haus wird der hervorgehen, der die Völker mit eisernem Zepter regiert. David kriegt die Verheißung, dass sein Geschlecht immer gewissermaßen Königtum in Israel innehaben wird. Und wie ist einer der Ehrentitel von Jesus? Sohn Davids. Immer wieder wird dieser Bund mit David, mit den einzelnen Königen Israels erneuert, wobei das immer wieder fraglich ist, also ob das jetzt ein eigener Bund ist oder ob die gewissermaßen den Davidsbund erneuern, aber wir erleben mehrmals in der Schrift, dass die Könige Israels oder die Könige Judas, wenn das Reich gespalten ist, einen Bund mit Gott eingehen. Esra ist der das Volk Israel lebt in der Gefangenschaft, wird befreit, auch durch den Perserkönig Kyros. Und Esra ist einer derjenigen, die den Tempel wieder aufbauen. Der Tempel ist zerstört. Und die das Volk versammeln und das Volk betet und fastet. Und Esra liest das Gesetz vor und sagt, so, jetzt schließen wir wieder einen Bund. Jetzt ist Israel wieder beieinander und der Tempel steht wieder und es gibt wieder einen Bund. Und dann gibt es das Eigenartige, das ist jetzt eine Tradition, die gewissermaßen sich stärker auf das Volk im Sinn von den Kult auch bezieht, also der Kult, der Opferkult im Tempel und der Bund, die gehören ganz eng zusammen, das werden wir gleich noch sehen. Aber jetzt kommen auf einer anderen Schiene Die Propheten, die großen Propheten sind Elia und Jeremia und Ezechiel, große Prophetengestalten und Jesaja natürlich. Und die sprechen plötzlich von einem neuen Bund. Und der neue Bund hat noch mehr irgendwas mit dem Herzen des Menschen zu tun. Werden wir gleich sehen. Zunächst einmal schauen wir uns noch ein bisschen genauer den Mosebund an. Und zwar deswegen, weil der mit der Eucharistie stark zu tun hat. Gott steigt beim Mosebund von Berg herab. Oder er geht mit dem Volk oder mit Mose ins Bundeszelt. Oder er schließt den Bund am Fuß des Berges. Also das sind immer diese absteigenden Bewegungen. Und einmal ist ganz wichtig, dass Mose das Blut nimmt und das Volk mit dem Blut besprengt und auch den Altar, den er baut, mit dem Blut besprengt. Eine Hälfte Altar, das ist irgendwie Symbol für die Gegenwart Gottes, und das Volk wird mit dem Blut, mit dem Opferblut besprengt, und das ist irgendwie das Zeichen dafür, dass, das Blut als Zeichen des Lebens gewissermaßen mit dem lebendigen Gott verbindet. Und es gibt auch die aufsteigende Bewegung. Mose steigt auf den Berg, er empfängt die Tafeln des Bundes, das Volk stimmt allem zu, was Mose sagt. Also Gott steigt herunter und erwartet gewissermaßen, dass das Volk erhoben wird. Diese Wechselbewegung geht nachher im Neuen Testament so weit, dass die griechischen Kirchenväter zum Beispiel sagen, Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird durch Christus. Vergöttlich ist ein gefährliches Wort, weil wir werden nicht Gott, aber wir bekommen Anteil an Jesus, an seiner Gottheit. Das haben wir schon mal angeschaut, das gehört jetzt nicht dazu, dieses Strahlen. Paulus sagt mal, wenn schon der Dienst, der zum Tod führt und dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, das sind die Gesetzestafeln, so herrlich war, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil es eine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war. Wie sollte der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Ehrlich gesagt, das habe ich beim letzten Mal, habe ich vom letzten Mal drin lassen, weil wir über Herrlichkeit gesprochen haben und Gegenwart. Also Paulus sieht, nur die Gesetzeserfüllung, die kann es eigentlich nicht sein. Dieses nur Vertragsdenken, Gott geht es um viel, viel mehr. Das sieht man zwar schon am Mose, der strahlt die Herrlichkeit aus, aber trotzdem realisiert Paulus zutiefst, das ist nicht der Bund, der uns rettet. Das ist nicht das, was uns ewiges Leben gibt. Jetzt nochmal die Propheten. Eine ganz markante Aussage im Alten Testament kommt vom Propheten Jeremia. Seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit den Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Also das ist der Mosebund am Berg. Ja. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht mehr zueinander sagen, er kennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Also man spürt, wie die Propheten das sehen und in sich haben, nur Vertrag genügt nicht und nur ein Gesetz halten genügt nicht. Klammer auf, wenn ihr in der Diskussion seid mit unseren jüdischen oder auch mit, vor allem auch mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern. Sie sind deswegen Brüder und Schwestern nicht, weil sie zu Jesus gehören, sondern weil sie Kinder des Vaters ist, der die Sonne über allen aufgehen und untergehen lässt, wie es im Evangelium heißt. Aber wenn ihr mit denen seid, Juden und Moslems kommen im Grunde, also bei den Juden bin ich nicht ganz sicher, bei den Moslems bin ich einigermaßen sicher, nicht wirklich über das Thema Einhalten des Gesetzes hinaus. Also Gesetz heißt, du sollst einmal in deinem Leben nach Mekka gehen, du sollst den Ramadan einhalten, du sollst fünfmal am Tag nach Mekka beten, du sollst Almosen geben und du sollst Allah als Gott und Mohammed als seinen Propheten bekennen. Das sind die fünf Säulen des Islam. Wenn du das machst, bist du dabei. Gesetz. Jesus, Paulus sagt über Jesus, und wenn du alle Gesetze der Welt perfekt halten würdest, und wenn du sogar die Erkenntnis der Engel hättest und hättest die Liebe nicht, wärst du nur eine Blechbüchse, die ein bisschen scheppert. Ja? Jesus überwindet das Denken des bloßen Gesetzes. Und wenn ihr die Auseinandersetzung im Evangelium zwischen Jesus und den Pharisäern und den Gesetzeslehrern und den Schriftgelehrten anschaut, geht es fast immer um diese Frage, das ist irgendwie äußerlich, das ist ja nicht alles völlig verkehrt, aber im innersten Kern geht es um was anderes. Im innersten Kern geht es darum, dass Gott unser Herz will und dass wir aus Freiheit auf ihn und seine Liebe antworten. Und die Propheten sehen das im Alten Testament, dass da was Neues kommt. Okay? Jetzt schauen wir mal kurz auf die Abendmahlsberichte in der Heiligen Schrift. Das ist ein bisschen jetzt Bibel nochmal, Exegese, schauen wir weiter. Es gibt zwei Traditionen. Wir haben die Abendmahlsberichte, jetzt geht es um Eucharistie, viermal im Neuen Testament. Bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas und bei Paulus im Korintherbrief. Und die Exegeten sagen, jetzt gibt es zwei Traditionen. Die Tradition von Markus und Matthäus gehört zusammen und die von Lukas und Paulus gehört zusammen. Und die markinische Tradition nimmt Bezug auf den alten Bund, den mit dem Blut und mit dem Opfer. Bei Mose hat er den Altar mit Blut besprengt und hat das Volk mit Blut besprengt von den Opfertieren. Und bei Markus kommt jetzt der Satz, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und Matthäus ergänzt, zur Vergebung der Sünden. Auch im Kult des alten Bundes war das, die Vergebung der Sünden immer die Reinigung durch das Blut, häufig. Ja? Also diese Tradition bei Markus und Matthäus greift zurück und sagt, Jesus stiftet einen neuen Bund, aber der hat eine Kontinuität zum Alten, zu dem Mosebund. Der Bundesschluss am Sinai, da nahm Mose das Blut, besprengte das Volk und sagt, das ist das Blut des Bundes. Selbe Formulierung, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Die eigentliche Gabe ist hier das Blut des Bundes bei Matthäus und Markus. Dahinter steht Bund mit der Opfertheologie und das Abendmahl Jesu erscheint als Parallele zum Bundesschluss am Sinai, nur erneuert. Der neue Mose, Jesus, gibt zugleich selbst das Bundesblut dieser erneuerten Liturgie. Jesu Opfer ist das Opfer des Bundes. Jetzt die andere Tradition, und das ist interessant zu sehen, Paulus und Lukas beziehen sich auf die Propheten. Und die Propheten haben gesagt, es kommt ein neuer Bund. Korintherbrief ist die älteste Überlieferung, die wir überhaupt haben. Und beide, Lukas und der Brief, das ist mein Leib, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Sie beziehen sich auf das Wort der neue Bund. Die eigentliche Gabe ist jetzt der Bund selber. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also hier kommt die prophetische Tradition mit rein. Dieses Wort neu ist da ganz entscheidend, ja. Und die zugleich eine Auseinandersetzung ist mit dem alten Bund, mit der Tora, weil den Propheten immer klar war, nur die Gesetzeserfüllung alleine ist schwierig. Wir müssen jetzt nicht mehr dauernd noch opfern, sondern es kommt ein neuer Bund. Und Jesus schließt den ein für alle Mal. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Es gibt auch Kultkritik bei den Propheten. Die gemeinsame Mitte der Abendmahlsberichte, die gemeinsame Mitte. Hier ist die Bezugnahme auf den alten, den Mosebund, das Blut für euch. Und hier der neue Bund in meinem Blut. Die gemeinsame Mitte ist die stellvertretende Sühne. Dieses Blut wird vergossen für euch oder für viele, sagen beide. Die junge Kirche liest die sogenannten Lieder vom Gottesknecht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Im Buch Jesaja taucht plötzlich, das ist wahrscheinlich ein später Teil dieses Buches, der in der Zeit des Exils geschrieben worden ist. Israel ist im Exil, 5., 6. Jahrhundert. Und auf einmal taucht in diesen Liedern eine Gestalt auf. Wir lesen, der Gottesknecht hat die Schuld der vielen getragen und so von Schuld befreit. Er wurde durchbohrt wegen unserer Sünden. Im ersten und zweiten Lied heißt es, der Gottesknecht, ich habe dich bestimmt, der Bund für mein Volk zu sein. Da taucht, keiner weiß in dem Augenblick, wo das Buch geschrieben wird, um wen es da geht. Natürlich haben die Christen diese Lieder alle auf Jesus hingelesen. Und Jesus ist der Bund, den Gott schließt. In ihm ist der Bund vollendet. Der durchbohrt wegen unserer Sünden, der stellvertretend Sühne leistet für das Volk. Die Gestalt erscheint in einer Zeit, in der Israel keinen Kult hat, keine Schlachtopfer, keinen Tempel, der Tempel ist zerstört. Auf einmal taucht prophetisch eine Gestalt auf, über die der Prophet spricht und sagt, da ist einer, der trägt unsere Schuld. Und vergießt sein Blut für uns. Natürlich haben die Christen gesehen, Jesus ist der Gottesknecht. Jesus greift selber, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, greift die Gottesknechtsidee auf und bezieht sie auf sich. Er identifiziert sich damit. So, jetzt meine Lieben, was, wenn wir fragen, es geht um das Thema Bund als Vertrag, Bund als Herz zu Herz, dann ist das tiefste und schönste Bild für wie geht ein Bund zwischen zwei Personen, wo es von Herz zu Herz geht, die Hochzeit. Das Bild von Braut und Bräutigam. Wir lesen bei den Propheten, ich schließe für Israel an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes, den Vögeln des Himmels, mit allem, was auf den Erdboden kriecht. Aber da geht es um das Land. Ich zerbreche Boden und Schwert. Es gibt keinen Krieg mehr im Land. Ich lasse sie Ruhe und Sicherheit finden. Ich traue dich, Israel, mir an, um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Liebe und Erbarmen auf ewig. Gott benutzt das Bild, Israel, du bist meine Braut. Ich will dich heiraten. Bundesschluss. Aber Bundesschluss als Ehe, Herz zu Herz. Im Jesaja, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Bundesschluss, Braut und Bräutigam. Israel ist die Braut, ganz häufig bei den Propheten. Matthäus, mit dem Himmelreich, wir sind im Neuen Testament, ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich schön gemacht. Der Bund, den Gott mit dem Menschen schließt, ist ein Herz-zu-Herz-Bund im Bild von Bräutigam und Braut. Wer ist der Bräutigam? Wer ist der Bräutigam? Da kommen die Juden und die Pharisäer und sagen, hallo, was ist denn da los? Deine Leute fasten überhaupt nicht. Der Johannes, der Täufer, der ist viel strenger, viel härter. Gell, die fasten anständig und essen und trinken nichts und du machst dauernd Party. Jesus antwortet ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein, da werden sie fasten. Jesus identifiziert sich mit dem Bräutigam Und dann gehen sie zum Johannes den Täufer und sagen zum Johannes, du, da ist jetzt einer, der gewinnt irgendwie viel mehr Leute als du. Was ist denn mit dem los? Johannes sagt es im Johannesevangelium, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist mir Wirklichkeit geworden. Johannes der Täufer war der, der Jesus als erster und am tiefsten erkannt hat. Und wie nennt er ihn? Der Bräutigam. Ganz am Schluss in der Schrift steht, es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Die Kirche ist die Braut. Die Kirche, zu der wir alle gehören, ist die Braut des Lammes. Und das allerletzte, der allerletzte Vers der Bibel, der Geist und die Braut, wir sprechen als Braut im Geist, sagen, komm, wer hört, der rufe, wer durstig ist, der komme, wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Meine Lieben, Gott geht es immer nur darum, im ganzen Alten und Neuen Testament mit uns einen Bund zu schließen, mit seinem Volk, mit seiner Schöpfung, mit seiner Kirche. Und der Bund findet seinen tiefsten Ausdruck in Herz-zu-Herz-Beziehung. Und Herz-zu-Herz-Beziehung findet den tiefsten Ausdruck in der Frage, in dem Bild von Bräutigam und Braut. Und jetzt ist die Frage, ist es nur ein Bild oder hat es dann auch noch einmal eine reale Verankerung in der Wirklichkeit? Also die Frage zum Beispiel, ihr wisst, das ist jetzt nur ein kurzes Nebenthema noch, die Frage zum Beispiel, die wir in der Kirche immer intensiv diskutieren, kann eine Frau Priesterin sein? Ja? Wenn es kein Zufall ist, dass Jesus ein Mann geworden ist und die Kirche immer als eine Frau bezeichnet wird, die ganze Kirche, und in der Mutter Gottes ist die Kirche auch eine Frau als Wohnort Gottes in der Welt. Wenn wir in der Eucharistiefeier Hochzeitsmahl des Lammes feiern, der Priester hält die Kommunion hoch und sagt, selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und wenn das abgebildet wird in der Eucharistie, da ist der Bräutigam und da ist die Braut und alle ihre Kinder. Ja? Wenn das nicht nur Bild ist, sondern eine reale Verankerung im Leben hat, dann ist es keine Diskriminierung, wenn die Kirche sagt, das Amt ist dem Mann vorbehalten, der Christus in Person repräsentiert. Diskriminierung ist, wenn das im schlechten Sinn mit Macht verbunden ist und mit Herabsetzung von Frau. Dann ist es Diskriminierung, dann ist es Sünde und es ist oft genug passiert. Aber wenn es im Innersten darum geht, Hochzeitsmahl des Lammes zu vergegenwärtigen, der Priester vergegenwärtigt Christus. Wenn der sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, spielt er nicht nur Theater, spielt er nicht nur eine Szene auf der Bühne, sondern wir glauben, das ist jetzt Wirklichkeit. Der handelt in persona Christi, sagt die Theologie. Und die Kirche antwortet und empfängt. Ja, dann ist es keine Diskussion um konservativ und progressiv, sondern dann gehört es ins innerste Geheimnis der Eucharistie mit hinein. Aber ihr seht vielleicht an dem Ganzen, wie vielschichtig das Geheimnis Eucharistie ist. Ich wollte euch heute einen Zugang zu verschaffen über das Thema Bund. Und das, was ich gesagt habe, sollte zeigen, dass sich gewissermaßen in Eucharistie alles erfüllt, was Gott mit seiner Schöpfung, mit seinem Volk, mit der gesamten Menschheit vorhat. Hier ist Gott und vermählt sich gewissermaßen immer neu mit uns, damit wir lernen, zu wem wir gehören, von Herz zu Herz.